Man könnte denken, in der heutigen Folge UnternehmerInnen der Zukunft wird es staubtrocken, denn es geht um das Thema Steuern. Aber ich kann versprechen, genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Folge bietet wirklich eine top UnternehmerInnen-Geschichte. Und zwar die von Roger Gothmann, Gründer von Taxdu. Der Mann war mal Finanzbeamter, Steuerprüfer und er hat VWL studiert. Mein Vater, der selber VWL-Professor war, hat irgendwann mal gesagt, das Einzige, was man machen kann, wenn man VWL studiert ist, man wird entweder VWL-Professor oder, wenn man Glück hat, wird man noch Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Roger beweist, dass es ganz anders gehen kann, dass man damit ein Softwaregeschäft aufbauen kann, das von den Top-VCs der Welt finanziert wird, das für ganz viele Amazon-Seller ein großes Problem löst und er beweist auch, dass das Thema Steuern gar nicht so trocken ist. Deswegen los geht's, direkt rein in die Folge mit Roger Gothmann von Taxdu.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Da wurde mir auch recht schnell bewusst, dass selbst so ein kleiner Amazon-Händler, der vielleicht, keine Ahnung, 100.000, 200.000 Euro Umsatz hat, dass der ein Datenvolumen hat, was eigentlich jeden klassischen Steuerberater überfordert. Ne? Also mit ein paar Tausend, 10.000 Transaktionen, das hast du sonst ja eher nur so auf Konzernebene. Und da waren halt die ganzen, sag ich mal, so mittelständischen Steuerberater, die man hier so als klassischer Amazon-Seller hat, waren da komplett überfordert mit. Und dann ja, war das quasi so der Trigger, sich zu überlegen, wie kann da eben eine Software-as-a-Service-Lösung eben aussehen und nicht nur die Leute zu beraten, sondern wirklich das Ganze auch zu Ende zu führen, also sprich in der Lösung an die Hand zu geben.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Roger.
Moin Jan. Schön hier zu sein.
Grüß dich. Fast in der Nachbarschaft, du sitzt auch in Hamburg und wenn ich sage du, dann bist das nicht nur du persönlich, sondern es ist auch dein Unternehmen Taxdu, so spricht man es glaube ich auch im Allgemeinen. Der Name gibt's schon ein bisschen her, es geht um Tax, also um Steuern und bevor jetzt alle abschalten und sagen, auf so ein trockenes Thema habe ich keinen Bock, mir das jetzt hier 30, 40 Minuten anzuhören. Wir können versprechen, hinter Taxdu steckt eine super Unternehmergeschichte, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Die hat aber dann doch mal ganz trocken angefangen in der Finanzverwaltung. Du warst mal Finanzbeamter.
Ich war in der Tat mal Finanzbeamter und das Ganze fing damit an, dass ich meinen Eltern gesagt habe, nach dem Abi, ich würde jetzt gerne studieren und meine Eltern haben dann gesagt, das kannst du gerne machen. Aber dann finanziere das auch gerne selber. Und dann bin ich quasi beim bezahlten dualen Studium in der Finanzverwaltung gelandet. Und ihr habt dann aber auch relativ schnell gemerkt nach dem Studium, so ganz ist das nicht meine Welt. Ne? Also dass ich quasi Montag gestartet bin und wusste, wie die Woche Tag für Tag, Stunde für Stunde aussieht. Das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich sagte, nee, so dieser Welt möchtest du nicht irgendwie bis zur Rente irgendwie leben. Und habe dann noch parallel VWL studiert. Habe das dann in Bonn gemacht und als ich mit dem Studium fertig war, war für mich klar, ich möchte raus aus dieser Welt. Ne? Weil ich meine, wenn ihr mal einen Steuerberater habt, als Unternehmer werdet ihr ja wahrscheinlich einen Steuerberater haben und mit dem redet, man hat ja oft das Gefühl, die freuen sich an dieser Komplexität, ne? An diese Themen an sich und diese Lösung an sich dahinter, ne? dass das endlich mal erledigt wird, das ist ja nicht so im Fokus und das hat mich auch ein bisschen weggetrieben. Und ich dachte dann, ja, wenn du jetzt ein VWL-Studium in der Tasche hast, dann gehst du in diese schöne Finance-Welt raus, was ich so zurück nach Hamburg, Hamburger Privatbank, machst ein bisschen Asset Management oder sowas und bin dann aber durch Zufall quasi an einem Lehrstuhl, wo ich noch promoviert habe, an zwei klasse Typen ja, gestoßen, die dann auch meine Mitgründer wurden und die zum einen damals deutlich tech-affiner waren als ich und zum anderen auch immer das Bestreben hatten zu gründen. Und ich musste mir damals am Lehrstuhl, war da erstmal ja wissenschaftlicher Mitarbeiter und relativ prekär beschäftigt, habe ich dann noch parallel Steuerkanzleien hier in Hamburg beraten, so im Bereich Umsatzsteuer und bin dann in diese E-Commerce-Schiene gerutscht und habe halt gemerkt, irgendwie braucht es da eine Lösung und nicht nur so klassische Beratung. Und damals fing so das Thema Cloud und SaaS so richtig an, so 2015, da ging es ne, so durch die Decke. Es gab viele Neugründungen in diesem Bereich. Und ja, das war dann so die Geburtsstunde von Taxdu an dem Lehrstuhl.
Okay, also aus der Amtsstube, aus dem Finanzamt, dann ins Unternehmertum. Größer könnten die Gegensätze wahrscheinlich gar nicht sein. Aber lass uns doch nochmal kurz wenigstens beim Finanzamt bleiben, weil ich es schon irgendwie interessant finde und da neugierig bin. Ja. Du hast dann auch so klassisch das gemacht, worauf man als Unternehmer am wenigsten Bock hat, weil es einen nur Zeit kostet, so die klassische Betriebsprüfung und sowas. Hast du alles miterlebt?
Genau, ich bin direkt nach dem Studium als Betriebsprüfer gestartet und bin dann wirklich rausgefahren zu den Unternehmen, hab denen gesagt, schaut mal her, da streiche ich euch die Vorsteuer raus, weil eure Rechnung nicht ganz sauber ist. Ich meine, das kennt man ja, wenn der Steuerberater sagt, na, achte immer drauf, dass du eine ordentliche Rechnung ausgestellt bekommst. Und ich war dann der Dude, der rausgefahren ist und dann schön ja, die Steuern wieder eingesammelt hat, weil die Rechnungen nicht sauber waren. Ich meine, kannst du dir vorstellen, das ist nicht wirklich motivierend. Ne? Das wirkt irgendwie so destruktiv und deswegen, ne, das habe ich so 2 Jahre durchgehalten. Hab dann noch das Amt gewechselt, dachte, na, eine andere Aufgabe reizt mich mehr, aber ja, im Kern habe ich dann schnell festgestellt, ich bin kein Finanzbeamter.
Was ich immer häufig höre von anderen Unternehmern ist, ja, du musst so ein paar Sachen, so ein paar nicht ganz saubere Rechnungen und so, die musst du auch immer dabei haben, weil dann ist der Prüfer ist froh, dass er was gefunden hat, ja. Dann kann er seinen Haken dran machen und dann bist du ihn auch schnell wieder los. Mythos oder Wahrheit?
Absolut Wahrheit. Und ich hatte ja so 1-2 Prüfungen, da komme ich raus, kriege dann noch so einen schönen Ordner vorgelegt und dann sagt dann so der Steuerberater zu mir, ja gut, Mann, schauen Sie da gerne mal zu Beginn mal sehr, sehr ordentlich hin. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Ich habe dann gemerkt, der hatte mir vorher so 10 Rechnungen, die offenkundig falsch waren, so als Löwenfraß hingeworfen. Und ich habe natürlich dann weitergeprüft, ne, weil ich fühlte mich so ein bisschen so meiner Intelligenz beleidigt, weil ich dachte, ja gut, also wirft ihr wissen was zum Fraß hin und den Rest sollst du schön wegdrücken. Und insofern kommt drauf an, ne? Also wenn man einen ambitionierten Betriebsprüfer hat, der noch ein bisschen was reißen will, würde ich das nicht empfehlen.
Ja, okay. Und also so wie ich eure Gründungsgeschichte verstanden habe, war es dann so, dass du eben während dieser Zeit und dann so zum Ende deines VWL-Studiums das erste Mal auch Kontakt mit E-Commerce-Unternehmen hattest, nur halt aus einem ja. anderen Blickwinkel und gesehen hast, wie komplex und vor allen Dingen häufig sehr manuell und nicht prozessoptimiert so deren gesamten Steuerthematiken aufgestellt sind.
Ja, genau. Und zwar hatte ich direkt Kontakt mit deren Steuerberatern. Ne? Die hatten sich quasi mich so als Berater für dieses ganze Umsatzsteuerthema geholt, gerade wenn es so in diesen Cross-Border-Bereich geht. Ne? Also wenn ich international verkaufe, das kann ich ja quasi aus Deutschland heraus machen oder auch mit diesen Cross-Border-Fulfillment-Strukturen, sprich Amazon, PanEU. Und da hatte ich mich dann eben drauf spezialisiert, habe eben Steuerberater dazu beraten. Aber ich habe halt gemerkt, naja, das ist halt der erste Schritt, nur eine wirkliche Lösung dafür. Ne? Also wie führe ich meine Umsatzsteuer sauber ab im Ausland? Wie kann ich diese ganzen Datenmengen bewältigen? Und da wurde mir auch recht schnell bewusst, dass selbst so ein kleiner Amazon-Händler, der vielleicht, keine Ahnung, 100.000, 200.000 Euro Umsatz hat, dass der ein Datenvolumen hat, was eigentlich jeden klassischen Steuerberater überfordert. Ne? Also mit ein paar Tausend, 10.000 Transaktionen. Das hast du sonst ja eher nur so auf Konzernebene. Und da waren halt die ganzen, sag ich mal, so mittelständischen Steuerberater, die man hier so als klassische Amazon-Seller hat, waren da komplett überfordert mit. Und dann ja, war das quasi so der Trigger, sich zu überlegen, wie kann da eben eine Software-as-a-Service-Lösung eben aussehen. Und nicht nur ja die Leute zu beraten, sondern wirklich das Ganze auch zu Ende zu führen. Also sprich, eine Lösung an die Hand zu geben. Das war in der Tat so der Gründungsimpuls. Und ich bin halt war halt damals auf so im Herzen so Steuerrechtler, hatte aber Gott sei Dank dann eben am Lehrstuhl meine beiden Mitgründer getroffen, die das Ganze dann eben auch schon so produktseitig denken konnten. Das war, aus der Perspektive war das wirklich ein großer Zufall. Und so haben wir uns dann überlegt, ja, wie sieht denn unser erstes Produkt aus? Oder man nennt es ja so klassisch Minimum Viable Product, also MVP. Und da ging es dann in der Tat los, dass wir uns erstmal auf Amazon Seller fokussiert haben.
Das war, wenn ich es richtig recherchiert habe, ja so ungefähr 2016, also noch nicht ganz 10 Jahre her, aber zu einer Phase, als würde ich sagen, so das ganze Marktplatzgeschäft von Amazon, als man gemerkt hat, das wird serious business, das wird auch groß, das war kein MVP mehr, also das hatte sich schon etabliert und es war klar, das wird weiter wachsen. Wie seid ihr dann in diesen Markt gegangen? Also ihr habt euch einen MVP gebaut, dazu braucht es dann ja aber mal mindestens 2 Seiten, mit denen man zusammenarbeitet. Es braucht auf der einen Seite, braucht es irgendwie Seller, die auch bereit sind, das Tool einzusetzen. Und es braucht ja aber auch eine Offenheit gegenüber solchen Tools und dem, was bei euch am Ende rauskommt, von Steuerberatern. Und vielleicht, kannst du ja auch nochmal erklären, auch von der Finanzverwaltung. Wenn man dann so verschiedene Parteien damit auch glücklich machen will, wie ging es los dann? Wie habt ihr das erste Produkt gebaut und auch zum Einsatz bekommen?
Ja, zu Beginn habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich bin zuerst zu den Steuerberatern rausgegangen, habe gesagt, schaut mal her, das ist hier unser MVP. Ne? Sprich, wir können uns direkt an die Amazon-API andocken. Wir können jede Transaktion rauslesen. Wir können jede Transaktion steuerlich bewerten und können dann die Daten im Ausland bei den ausländischen Finanzbehörden melden. Und ich habe dazu 99,9% das Feedback bekommen. Das ist zwar schön gedacht, aber das wird nicht funktionieren. So, ne? Also das war das Feedback der Steuerberater. Und ich meine, als Steuerberater, was ist da deine DNA? Deine DNA ist per se sehr risikoavers. Du hast immer den Anspruch, alles muss 100% exakt sein. Und du willst mal gleich so die eierlegende Wollmilchsau bauen. Und das war so der Fehler. Ich habe dann irgendwann da resigniert aufgegeben, bin auf die Seller zugegangen und die haben gesagt, ja, das ist genau das, was ich brauche. Ja? Also ich brauche eine Lösung, die jetzt funktioniert, und wenn es mal irgendwo ruckelt, habe ich absolut Verständnis dafür. Und so ging das Ganze los. Und sprich, wir haben zu Beginn dann zuerst mit vielen auch größeren Händlern zusammengearbeitet, die uns auch bei der Produktentwicklung mitgeholfen haben, muss man fairerweise sagen. Haben das Ganze eben getestet und hatten auch das große Privileg. In Deutschland gibt es ja dieses sogenannte Exist-Stipendium, sprich die Ausgründung aus der Wissenschaft. Sprich, wenn man irgendwo an einem Lehrstuhl arbeitet, noch einen Professor findet, der das Ganze einmal so absegnet, dann kriegt man ein Jahr lang ein entsprechendes Stipendium, darf auch die Infrastruktur der Uni nutzen. Und das haben wir dann eben, die Zeit haben wir auch genutzt und gebraucht, um quasi unser MVP zu bauen. Also sprich, diese automatisierte Umsatzsteuerlösung für Amazon. Und irgendwann merkten dann aber auch die Steuerberater, das scheint ja zu funktionieren, und sind dann aber auch auf uns zugekommen. Das war so die erste Phase.
Macht ihr für Steuerberater eigentlich das Leben einfacher, weil vieles automatisiert funktioniert? Und oder nehmt ihr denen auch so ein bisschen Umsatz weg, weil sie halt an dem einzelnen Mandanten weniger Zeit verwenden, sagen wir mal müssen oder können? Und auch damit am Ende weniger Stunden aufschreiben können.
Ja und nein. Also sagen wir es so, ne? Zuerst diese Abwehrhaltung der Steuerkanzleien, dass das nicht funktionieren kann und dass das, sag ich mal, alles irgendwie nicht 100% safe ist, begründet auch teilweise darauf. Ne? Also sprich, natürlich haben wir denen auch irgendwo auch Geschäft weggenommen. Weil wie sah die Lösung vorher aus, bevor es uns gab? Da sah es so aus, dass jemand in der Steuerkanzlei die ganzen CSV-Exporte aus Amazon sich ziehen musste und dann irgendwo das Ganze zusammengestückelt hat und ins Ausland geschickt hat. Natürlich haben wir denen an dieser Stelle Geschäft weggenommen. Auf der anderen Seite haben wir das ganze Thema aber auch deutlich sicherer gemacht, ne? Muss man fairerweise sagen. Weil wenn ich irgendwas manuell mache, schleichen sich da Fehler ein. Und du hast ja gerade gesagt, das Narrativ, was uns dann nachher auch später getragen hat, was ich auch dann versucht habe, auch in den Markt zu bringen, war zu sagen, wir machen euch auch deutlich effizienter. Vorher konntet ihr nur 10, 15 Amazon-Seller betreuen als Mandanten. Jetzt könnt ihr die 3- oder 4-fache Anzahl an Mandanten betreuen. Und, ja, und das auch immer zu einer konstanten Qualität, weil ihr habt ja eben einen standardisierten Prozess mit uns.
Wie sieht denn heute das Produkt oder die Produkte und unterschiedlichen Features von Textu aus? Also welche Probleme löst ihr heute für Seller über Software?
Also unser Hauptprodukt ist natürlich immer noch dieses Thema Umsatzsteuer-Compliance. Ne? Und gerade wenn du als Amazon-Seller dieses CE-Programm machst oder dieses Amazon-Pan-EU-Programm machst, dann musst du ja dich immer noch in diversen EU-Staaten im Ausland steuerlich registrieren, dort laufend deine Umsatzsteuererklärung abgeben und hast ab und zu auch mal eine Betriebsprüfung im Ausland. Das heißt, das bieten wir an, quasi auf unserer SaaS-Plattform. Und ich habe ja vorhin gesagt, irgendwann kamen auch mal die Steuerberater auf uns zu und haben gesagt, Mensch, jetzt habt ihr diese ganzen Daten da schon auf eurer Plattform liegen. Wir müssen immer noch sehr manuell diese Buchhaltung hier hinten raus machen. Könnt ihr da nicht ein Produkt bauen? So ist das Ganze dann sehr organisch gewachsen, dass wir dann eben auch die Buchhaltung übernommen haben, sind da auch seit 2020 auch offiziell Partner der DATEV. Und das ist jetzt so unser zweites Standbein, also sprich das Thema Buchhaltung.
Wenn du sagst, da auch im Ausland könnt ihr helfen, tatsächlich auch mit der steuerlichen Registrierung, und wenn eine Prüfung stattfindet, dann gibt man einfach den Prüfern aus Frankreich Zugang zu eurer Plattform und da gucken die rein und übernehmt ihr dann auch die ganze Kommunikation damit mit der Finanzverwaltung im Ausland?
Ja, also definitiv. Das heißt, wenn dann ein Betriebsprüfer im Ausland kommt, und das sehen wir recht häufig, ne? Also gerade so in Ländern wie Polen oder auch Großbritannien, ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, hast du halt vermerkt Rückfragen der Finanzverwaltung. Und dann können wir entsprechend die Daten bereitstellen, können zeigen, ja, das sind die Meldungen, die gemacht worden sind. Man kann das Ganze in der Software nachvollziehen. Und wir haben auch lokale Partner vor Ort im Ausland. Ne? Das heißt, Gerade beim Thema Kommunikation kannst du das Ganze ja nicht komplett automatisieren, sondern du brauchst immer noch Menschen aus Fleisch und Blut vor Ort, die auch mal mit dem Finanzamt reden kann, wenn irgendwo ein Prozess stockt. Das heißt, wir haben auch entsprechende Partner vor Ort, die dann auch einspringen, wenn mal ein Betriebsprüfer sich vielleicht etwas sturer stellt, als es normalerweise der Fall ist.
Okay, das heißt, euer Geschäftsmodell ist eine Mischung aus Tech, Software, Lizenzerlöse, aber auch klassischem Service, also Professional Services Business mit Steuerberatung oder zumindest Unterstützung bei steuerlichen Themen.
Ja, exakt. Also wie du sagst, ne, wir haben schon auch einen gewissen Anteil an Managed Services, sprich eben diese steuerliche Registrierung oder eben auch ne, die Kontaktperson bei Betriebsprüfung im Ausland, definitiv, ja.
Wie viele Leute habt ihr heute?
Wir haben aktuell 150 Leute. Davon würde ich sagen, ist ungefähr so die Hälfte hier in Hamburg, sitzt hier in Hamburg und der Rest ist über ganz Europa und Großbritannien verstreut.
Und wie viel davon, also in was für, ich sag mal, Jobkategorien teilt sich das auf? Wie viele sind jetzt wirklich Steuerexperten, Steuerberater, Steuerfachwirte? Wie viele sind eher Tech-Produkt und wie viel sind dann, weiß nicht, Sales und Marketing?
Spannende Frage. Jetzt würde man wahrscheinlich denken, hier laufen, keine Ahnung, 30, 40 Steuerexperten rum. Das ist gar nicht der Fall, sondern ich würde sagen, die Hälfte besteht aus Engineers und Produktexperten. Wir sind eben eine Tech-Company. Dann ungefähr noch ein Drittel im Bereich Support. Und Support gehören eben auch die Leute dazu, die eben auch die Betriebsprüfung mit dem Ausland betreuen. Dann hast du natürlich noch so klassische Themen wie HR. Du hast noch natürlich auch rechtliche Themen, sprich wir haben auch Rechtsexperten in-house. So reine Steuerexperten in-house, würde ich sagen, haben wir aktuell 6 Leute.
Okay. Wenn ich mich jetzt als Seller entscheide, mit euch zusammenzuarbeiten, ja, Halleluja, endlich ist jemand da, der das Thema Steuern für mich einfacher macht. Wie sehr ist das denn Plug and Play? Wie schnell kann ich mit euch loslegen? Was brauche ich dafür, um künftig über Textu mein Amazon-Business steuerlich zumindest abbilden zu können?
Ja, also in den ersten Jahren bin ich immer noch hingegangen und habe gesagt, ne, ihr könnt das ganze Thema komplett mit uns auf Autopilot stellen. Das würde ich aktuell fairerweise nicht mehr machen, auch nicht mehr so kommunizieren. Also da habe ich auch draus gelernt, weil gerade beim Thema Steuern brauchst du auch eine gute Vorbereitung und du musst auch ein paar Leute mit ins Boot holen. Das heißt, nehmen wir mal das Thema so Amazon PanEU, ne? Wenn du jetzt einmal sagst, ich setze meinem Seller Central den Haken und leg jetzt europaweit los und Amazon fängt an, meine Produkte irgendwie so EU-weit zu distribuieren, ohne dass dein Steuerberater mit an Bord ist, dann ist das echt doomed to fail. Insofern würde ich sagen, wenn du dieses große Programm machst, dann brauchen wir auf jeden Fall 3 Monate Vorlauf. Das klingt jetzt erstmal irgendwie dramatisch. Aber in diesen 3 Monaten steckt zum Beispiel auch die steuerliche Registrierung. So, und das ist leider immer noch europaweit ein sehr manueller Prozess. Ja, du brauchst da teilweise, weiß ich, Dokumente in Spanien mit einer Haager Apostille drauf. Ja, musst hier zum Konsulat gehen, ja, den Stempel draufsetzen lassen, dann schickst du es nach Spanien und dann irgendwann meldet sich das spanische Finanzamt und sagt, Halleluja, hier ist deine spanische Steuernummer. So, ne? Also da muss man fairerweise sagen, 3 Monate Vorlaufzeit brauchen wir da auf jeden Fall. Wenn du nur die Buchhaltung mit uns machen willst, ne? Also klassischer kleiner Amazon-Seller bist, der erstmal nur eine Buchhaltungslösung braucht, dann würde ich sagen, reichen da 1-2 Tage.
Okay. Wie sieht denn so euer Ideal Customer Profile aus? Also welche Arten von Sellern, wem könnt ihr am besten helfen und für wen seid ihr so die beste Lösung? Was Umsatz, Anzahl an Transaktionen, Ländermärkte, in denen man aktiv ist, angeht?
Ja, die Frage, na, die stellen wir uns quasi ab Tag 1 oder beziehungsweise Tag 2. Was ist unser ICP? Und natürlich war es zuerst, als wir unser MVP hatten, waren es so klassischerweise Amazon PanEU-Händler. Das heißt, das war unser absoluter Fokus. Mittlerweile würde ich sagen, unser ICP liegt wirklich so auf so Multi-Channel-Händlern, die idealerweise vielleicht noch ein ERP-System irgendwie dazwischen geschaltet haben, ne? Zwischen ihre ganzen Vertriebskanäle, sei es ein Webshop oder noch die anderen Marktplätze, weil wir uns in den letzten Jahren auch tief in diese ganzen ERP-Systeme eingegraben haben und da eben auch Daten mittlerweile sehr zuverlässig rauslesen können und auch gelernt haben, wo in jedem System, sage ich mal so, der Teufel im Detail steckt. Und man muss ja fairerweise sagen, diese ganzen ERPs, sei es JTL, Plenty und wie sie alle heißen oder Accentral, die kommen ja alle nicht aus der steuerlichen Welt, sondern das sind ja klassische WAVI-Systeme, sodass man natürlich dann, wenn man aus meiner Perspektive, aus meiner Denke kommt, vielleicht auch nochmal so den einen oder anderen Umweg gehen muss, um eben an die steuerlich relevanten Daten zu kommen. Und da ist in den letzten Jahren, glaube ich, viel an Zeit und Expertise bei uns reingeflossen. Insofern würde ich sagen, so mittelgroße bis große Multichannel-Händler sind aktuell unser ICP.
Okay, das heißt, eure Plattform funktioniert mittlerweile auch nicht mehr nur mit Seller Central bei Amazon, sondern funktioniert auch mit, es wird eine Shopify-Schnittstelle geben, ihr werdet irgendwie Schnittstellen zu anderen großen Marktplätzen haben. Vielleicht sagst du nochmal so ein bisschen was dazu, welche Kanäle ihr alle betreut.
Also grundsätzlich haben wir Konnektoren oder APIs zu jedem großen Marktplatz, den es hier gerade in Deutschland gibt, auch zu den relevanten Shopsystemen. Klar, du hast natürlich auch so ein klassisches Shopify und das sehe ich halt häufig. Ne? Gerade Händler, die auf Amazon starten, die fangen dann früher oder später an, auch über Shopify zu diversifizieren. Das heißt, diese Kanäle können wir direkt anbinden. Was bei uns gerade aktuell das meiste Momentum hat, sind halt so die mittelgroßen ERP-Händler, die dann eben über JTL oder Plenty Markets oder Central kommen. Und da können wir natürlich dann über dieses zentrale System sämtliche Kanäle eben auch abbilden und uns die Daten daraus ziehen, die wir brauchen.
Okay. Das Thema Steuern ist ja eins, das, glaube ich, für viele immer noch so sehr angstbehaftet ist. Da kann man so viel falsch machen, kann so teuer werden. Und ist auch eins, und das haben wir auch hier in diesem Podcast schon häufiger besprochen, was immer wieder so ein Hemmschuh war, wenn es darum ging, wie kann ich eigentlich weiter wachsen? Wie einfach ist es für mich, in andere Länder zu gehen? Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wenn man jetzt sagt, ich möchte innerhalb der EU, aber auch außerhalb der EU, und dann können wir uns noch drüber streiten, wie wir UK so einordnen. Wie schwierig ist es denn wirklich? Und was sind so die großen Fallstricke und Risiken?
Also gerade wenn die Händler auf uns zukommen und fragen, ja, wie soll ich eigentlich starten? Soll ich vielleicht gleich so irgendwie meine Ware im Ausland lagern, sei es über Zalando Fulfillments oder Amazon Fulfillments? Also mein Ratschlag ist immer, fangt erstmal so Schritt für Schritt an, weil ihr müsst ja auch unbedingt euren Steuerberater mit an Bord holen. Und das Gute ist halt, wir haben ja mittlerweile in Europa diesen One-Stop-Shop. Das heißt, da kann ich, wenn ich nur aus Deutschland heraus verkaufe in andere EU-Staaten, kann ich sehr einfach und sehr effizient eben meine Umsatzsteuer deklarieren. Das heißt, das würde ich grundsätzlich immer empfehlen. Macht das zuerst, schaut, ob das vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr auch gut und solide funktioniert, ob euer Steuerberater damit auch klarkommt, weil die müsst ihr auch mal noch mitnehmen. Und wenn das dann funktioniert, dann geht ihr den nächsten Schritt und setzt eben auf so Cross-Border-Fulfillment-Systeme, eben wie Amazon Pan-EU oder Zalando-Fulfillments. Und dann könnt ihr eben, sag ich mal, ja, auf eine Logistikinfrastruktur zurückgreifen. Das ist immer so mein Mantra. Ja, das konnten früher nur große privilegierte Handelskonzerne. Und das könnt ihr jetzt quasi mit einem Fingerschnipp machen. Ne? Wichtig ist halt nur, dass ihr unbedingt euren Steuerberater damit dabei habt.
Ja, ein Markt, über den wir hier viel gesprochen haben, war auch die USA. Also weit außerhalb von Europa. Aber natürlich immer irgendwie interessant, weil der Markt so groß ist. Ist auch das ein Markt, den ihr mit bedienen könnt, den man über Taxdu abbilden kann?
Wenn du jetzt rein über dieses Steuerthema sprichst, dann nicht. Also unser Anspruch ist ja wirklich, dass wir jede Transaktion steuerlich bewerten. Und das ist natürlich schon innerhalb der Europäischen Union plus UK nicht ganz unkomplex. Und gerade in den USA ist das nochmal deutlich komplexer. Ne? Du hast ja, sag ich mal, auf Bundesstaatebene gewisse Sonderregelungen, hast ja nochmal auf County-Ebene besondere Regelungen, sodass wir das aktuell noch nicht abbilden. Was wir aber natürlich machen können, ist, wir können diese Transaktion schon in die Buchhaltung mit übernehmen. Ne? Aber das Steuerthema, das haben wir erstmal außen vor gelassen, sondern da ist der Fokus wirklich Europäische Union plus UK und Schweiz.
Okay, UK und Schweiz sind ja beides auch interessante Märkte. Gerade UK gab es ja nun in den letzten Jahren, also zumindest seit es euch gibt, auch ordentlich Bewegung. Stichwort Brexit. War das ein Beschleuniger oder hat das eher Geschäft erschwert?
Als es damals zum Brexit kam, wir hatten noch diese lange Übergangsphase, ne, die so mit extremen Unsicherheiten verbunden ist. Und Unsicherheit ist natürlich für Unternehmer immer toxisch. Und das war in der Tat die Zeit, wo wir auch Umsatz verloren haben, weil viele Seller gesagt haben, wir wissen nicht, wie das Zollthema ausgeht, wir wissen nicht, wie das Steuerthema ausgeht und haben sich da wirklich von diesem Markt zurückgezogen. Und das hat uns in der Tat geschmerzt. Was wir jetzt aber in den letzten ein, zwei Jahren sehen, ist, dass vermehrt Händler wieder in diesen Markt gehen. Also wir haben so eine schöne Success-Story von so einer, hier aus Hamburg, so einer Schuhhändler-Community, die mittlerweile mit uns dann in UK verkaufen und sagen, dass ihre Margen mittlerweile doppelt so hoch sind wie aktuell in Deutschland. Und aber das erholt sich fairerweise gesagt aktuell leider nicht so schnell, wie damals der Umsatz eingebrochen ist. Das muss man fairerweise sagen. Und ja, das war so unser Brexit-Abfuck, ja.
Okay, aber ihr habt es ja überstanden. Für euch ist aber schon, Deutschland ist schon der Kernmarkt für euch. Also diejenigen, die euch lizenzieren, also Seller, sind schon überwiegend in Deutschland ansässig?
Aktuell ja. Wir hatten damals, als wir so die erste große Finanzierungsrunde gemacht hatten, da bist du als Unternehmer vielleicht immer ein bisschen überambitionierter. Und ich hatte dann so 3 Sales-Teams aufgebaut, Italien, Frankreich und Spanien, weil wir gesagt haben, na, diese 3 großen Märkte erschließen wir uns auch gleich. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass der Markt dort da anders tickt, dass die Metriken da andere sind, dass du da andere Partner vor Ort brauchst, und wir haben natürlich auch Lehrgeld bezahlt und haben diese Ambitionen dann ja nach ungefähr einem Jahr wieder eingestellt. Also aktuell ist in der Tat der Fokus auf Deutschland und Österreich.
Okay, ich hätte jetzt auch gedacht, dass Internationalisierung nicht ganz so einfach ist, weil zumindest auf der Buchhaltungsebene, weil jedes Land dann auch wieder eigene Steuergesetze, eigene Buchhaltungsvorschriften hat, so dass es eben nicht ist, nur das Frontend irgendwie in eine andere Sprache zu übersetzen, sondern es braucht dann schon auch immer Anpassungen im Produkt.
Ja, das ist der Punkt, ne? Also der Gedanke war damals, na gut, dieses Umsatzsteuerthema, das ist ja so europaweit harmonisiert. Aber wie du schon sagtest, ne, als Händler willst du ja nicht irgendwie so ein Silo aus verschiedenen Insellösungen haben, sondern willst das Steuerthema ja einmal gelöst haben. Und das war in der Tat so ein Learning, das wir dann ja gemacht haben und uns gesagt haben, wenn wir wieder internationalisieren, und das würde ich auch sehr gerne, dann aber ein Markt nach dem anderen und dann auch gleich mit diesem holistischen Anspruch, ne, und nicht irgendwie nur so eine Silo-Lösung den Händlern anbieten.
Gibt es denn da im Ausland vergleichbare Lösungen, mit denen ihr dann im Wettbewerb steht?
Ja, ich würde sagen, zum Beispiel in Frankreich ein großer Wettbewerber, Penny Lane, die haben vor kurzem auch eine große Finanzierungsrunde mit Sequoia gemacht. Also die würde ich dann schon, sag ich mal, so als für uns so als Benchmark einordnen, ja.
Und du hast gesagt, ihr habt auch Investoren drin. Sag mal ein bisschen was dazu.
Wir sind ja quasi mit diesem Exist-Stipendium gestartet. Dann kam irgendwann, vielleicht kennt der eine oder andere das, der Hightech-Gründerfonds hier in Deutschland auf uns zu. Hat gesagt, ne, wollt ihr nicht eure Seed-Runde mit uns machen? Und wir waren damals noch mit ein paar anderen Angel-Investoren in Gesprächen, haben aber gemerkt, die hatten alle so ein bisschen so ihre eigene Agenda. Und da war der HTGF irgendwie schön zurückhaltend. Das heißt, die Seed-Runde haben wir mit dem HTGF gemacht. Und dann kam ja so knapp 2 Jahre später Accel, kennen wahrscheinlich die meisten, so einer der ersten Investoren in Facebook, kam dann quasi auf uns zu und hat gefragt, ja, ob wir nicht Interesse an der Finanzierungsrunde hatten. Das war damals so die Jahre 2020, 2021, als wirklich so, ne, die großen VCs alles hier ging, diesen Markt, ja, geflutet haben. Als alles ging faktisch. Und genau, dann haben wir diese Runde gemacht, haben es noch nie bereut, weil es sind wirklich echt smarte Menschen, die dahinter stehen. Und ja, gut ein Jahr später kam dann Tiger Global auf uns zu, und das war wirklich so der Peak dieser VC-Phase, als Tiger Global quasi alle Tier-One-funded Startups einfach angesprochen hat und dann die nächste Runde gemacht hat. Und genau, das war auch unsere letzte Finanzierungsrunde, die mit Tiger Global. Ich glaube, wenn ich alles zusammenrechnen würde, haben wir so um die 70 Millionen Euro geraced.
Okay, wow, das ist ja schon signifikant groß. Da muss es ja auch eine Idee dahinter geben, auch von den Investoren, wo die Firma irgendwann mal hingeht. Das wird sich ja nicht beschränken auf ein rein für den deutschsprachigen Markt ausgerichtetes Produkt. Wenn da 70 Millionen reingeflossen sind, dann hat ja irgendwer die Fantasie, das auch mal für 500 Millionen verkaufen zu können. Was glaubst du denn, wo so diese unternehmerische Reise für euch hingehen kann? Und wie sieht dann irgendwann das Endgame aus?
Das ist die entscheidende Frage. Ich meine, wir haben uns als Gründer mal gefragt, ob wir vielleicht auch mal so konkrete Zahlen ans Team geben sollen, damit das Ganze auch irgendwie greifbar wird. Und das haben wir in der Tat auch gemacht vor einem guten Jahr. Wir haben gesagt, wir wollen in absehbarer Zeit, ja, ohne dass wir jetzt uns auf das Jahr konkret einigen, eine 100 Millionen ARR-Company werden. Das heißt, diese 10 Millionen Grenze, die ja auch für viele Startups schon herausfordernd ist, die haben wir in der Tat geschafft. Und jetzt ist der nächste große Schritt 100 Millionen ARR. Und dann wollen wir das Thema Steuern und Buchhaltung, aber auf einen, auch wenn das jetzt so ein bisschen buzzwordig klingt, eben auch wirklich lösen, ja, und nicht noch irgendwie mit diesen monatlichen Abstimmungsrunden drehen. Und das wird jetzt so die nächste große produktliche Herausforderung sein, dass man das wirklich auf Autopilot stellen kann als Unternehmer und jetzt nicht jeden Monat irgendwo wieder eine Rechnung hochladen muss und dann meldet sich der Steuerberater zurück und sagt, ah, das ist aber keine Betriebsausgabe, ne, das kennt man ja alles, sondern da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran.
Was glaubst du denn, wie euer Geschäft durch AI beeinflusst wird? Also ich kriege jetzt immer wieder irgendwo Ads ausgespielt mit, du brauchst keinen Steuerberater mehr, unser AI-Chatbot kann jetzt alles wunderbar beantworten. Alles, was ich da mal so spaßeshalber getestet habe, hat mich, ich sag mal, nur begrenzt überzeugt bisher. Aber wir stehen da ja auch irgendwie erst am Anfang, ne? Wenn das, was du beschrieben hast, euer Anspruch ist, wie wird sich das Produkt dann auch nochmal durch AI verändern?
Massiv. Also ich sehe diese Werbung ja auch, ich beobachte den Markt ja auch sehr intensiv und ich sehe auch gefühlt, dass da jede Woche, sei es in den USA oder hier in Europa, gibt es ein neues Startup, was sagt, ich disruptiere diese ganze verdammte Accounting-Welt mit AI. Ich glaube, die Herausforderung ist halt, dass es in dem Bereich ja wenig öffentliche Informationen, Daten gibt, ne, mit denen die Sprachmodelle lernen können. Und da sind wir jetzt dran. Das heißt, wir haben Sprachmodelle, die auf unseren Prozessen, auf unseren Daten laufen. Und der Anspruch ist es schon, dass in absehbarer Zeit keine Menschen mehr dahinter setzen, die nochmal jede Transaktion vielleicht gegenprüfen, sondern dass das Ganze dann komplett AI-basiert ist. Das wird aber nicht im nächsten Jahr passieren, wahrscheinlich auch noch nicht im übernächsten Jahr. Also da bin ich auch ein bisschen hanseatisch zurückhaltend. Aber wir wissen, dass wir auf einem großen Datenschatz sitzen und dass die Sprachmodelle, sag ich mal, auf diesen Datenschätzen gefühlt jede Woche immer besser und effizienter werden. Ich meine, das sieht man ja an diesen ganzen Release-Notes, sei es bei Gemini oder ChatGPT, gefühlt können diese Sprachmodelle ja jede Woche nochmal irgendwie 100-mal mehr. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das heißt, diese Daten, die wir haben, und wir haben ja ungefähr im letzten Jahr 10 Milliarden Euro GMV quasi über unsere Datenbanken laufen lassen. Wenn wir das effizient, sag ich mal, wenn wir damit effizient die Sprachmodelle trainieren, dann, glaube ich, können wir das schaffen, aber sicherlich nicht innerhalb der nächsten 1-2 Jahre.
Und wie sehr beeinflusst euch auf der Produktseite denn auch so neue Gesetzgebung? Jetzt haben wir in Deutschland gerade eine neue Bundesregierung, also zumindest fast. Bis der Podcast rauskommt, haben wir sie wahrscheinlich. Dann wird es im Zweifel auch wieder neues Steuerrecht geben. Das muss dann ja auch sehr, sehr schnell auch umgesetzt werden. Wie löst ihr das so auf so einer, ja, mit Blick auf die Produktroadmap? Und das im Zweifel auch für jedes Land nochmal anders.
Ja, das ist immer so das Damoklesschwert, was über uns schwebt. Ne? Auf der anderen Seite, und das haben wir damals auch zu den Investoren natürlich verkauft, und das haben die auch gesehen, das hat natürlich auch einen gewissen Burggraben. Ne? Wenn du so Steuer- und Tech-Leute zusammenbringst, dann kannst du ja relativ schnell so einen Burggraben um dich bauen. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Dann hast du da irgendwie so einen Regulator, der überlegt sich dann mal von einem Jahr auf den anderen irgendwie was komplett auf den Kopf zu stellen. Und das musst du natürlich dann auch entsprechend zeitnah umsetzen. So, das heißt, meine Aufgabe zum Beispiel ist es mittlerweile auch sehr nah an dieser Gesetzgebung eben auch drin zu sein, damit ich zum Beispiel eben auch die Gesetzesentwürfe schon mal sehe und weiß, was kommt da auf uns zu. Weil wenn das Ganze offiziell ist, wird es dann häufig schwierig, das zeitnah umzusetzen. Ja, insofern, es ist auf der einen Seite für uns ein Burggraben, auf der anderen Seite aber auch auf eine latente Herausforderung, aber es macht es auch umso spannender.
Und wenn du sagst, du versuchst da dicht dran zu sein, das heißt, du bist in, ich sag mal, Branchenverbänden aktiv, versuchst da Kontakte zu Staatssekretären und Arbeitskreisen in Berlin aufzubauen, da im Zweifel auch gehört zu werden, wenn es darum geht, wie sollte man so ein Gesetz aufbauen? Was sind da so die Organisationen, denen du verbunden bist?
Das sind zum einen die zum Beispiel die Steuerberaterverbände, die ab und zu mal anfragen, sagen, Herr Gutmann, da gibt es gerade einen Gesetzesentwurf, der hat Auswirkungen auf den E-Commerce. Ne? Können Sie uns da vielleicht mal so Ihre Erfahrung mitgeben? Das ist natürlich der Vorteil, dass ich da 24/7 in diesem Bereich arbeite. Das ist dann so die eine Ebene. Oder wie du eben sagtest, ne, es gibt natürlich auch diverse Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, wo man sich dann auch entsprechend einbringen kann. Und gerade beim Thema Umsatzsteuer ist es mittlerweile auch ein EU-Thema. Ne? Das heißt, da muss man dann eben auch mittlerweile auch Kontakte nach Brüssel haben, um zu sehen, was entwickelt sich da, was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu. Und das nimmt mittlerweile auch einen Großteil meiner Arbeit ein.
Jetzt gehörst du ja zu den wenigen Menschen, die so das ganze Thema Steuerrecht und Regulierung aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten können. Auf der einen Seite als jemand, der in der Finanzverwaltung gearbeitet hat, auf der anderen Seite als jemand, der heute Unternehmer ist und die Schmerzen, die andere Unternehmer jeden Tag damit haben, irgendwie hautnah erlebt. Es wird ja mal viel geschimpft über das deutsche Steuerrecht oder Regulierung in Deutschland ohnehin, wie kompliziert wir es machen, wie schwer wir es eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmern machen, Geschäft aufzubauen, weil sie sich zu Tode administrieren und eigentlich gar nicht ums echte Geschäft kümmern können. Ist das alles Quatsch oder siehst du das ähnlich? Also wie guckst du da drauf?
Ja, ich glaube, die Diskussion, die führe ich auch öfter auf LinkedIn und dann wird es dann auch relativ schnell immer kontrovers. Also zur Frage, ja, ich glaube, irgendwo haben wir vor ein paar Jahren den Punkt überschritten, wo es sicherlich ein zu viel an Regulierung gibt. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt irgendwie etwas, was uns komplett irgendwie ausbremst, weil es ist nicht die Regulierung an sich, sondern es sind die Menschen dahinter. Und ich meine, wenn ich mit Steuerexperten auf so einem Panel sitze und mit denen diskutiere, dann merke ich richtig, wie die sich freuen an dieser Komplexität und darin versinken. Und dann denke ich mir manchmal, Leute, ne, wie wollt ihr denn euren Mandanten helfen, wenn ihr euch so an dieser Komplexität ergötzt? So, das ist die eine Ebene. Sprich, wenn wir, sag ich mal, auch gerade in der Welt der Steuerberatung endlich dazu kommen würden, mal in Lösungen zu denken und nicht nur uns in diese Komplexität zu verlieben, dann würden wir schon eine Menge an Bürokratie, sag ich mal, beiseite schieben. Und die zweite Ebene ist in der Tat die Finanzverwaltung. Und ich meine, der Grund, warum ich da immer gegangen bin, war, dass ich gemerkt habe, wir kommen da nicht vom Fleck. Ne? Und ganz einfaches Beispiel. Ich saß im Finanzamt und wir kriegen von einem Unternehmen in digitaler Form die Belege eingereicht. Ne? Weil da wurde gefragt, ja, schau mal her, beleg mir bitte mal deine ganze Vorsteuer, die du jetzt hier geltend machst. Und dann schickt der Unternehmer uns digital die Belege. Und was machen wir im Finanzamt? Wir gehen hin und drucken die aus und geben die weiter an den Sachbearbeiter. Aber ich denke, Leute, das ist doch, bitte, das ist doch absurd. Ne? Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Oder ich war auch bei einer Behörde, wo wir so international Umsatzsteuerbetrug versucht haben zu ahnden. Und dann haben wir immer so Daten-CDs bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich einen Mitarbeiter in meinem Team habe, der hat diese Daten-CDs genommen, hat die ausgedruckt, die Daten, die da drauf waren, und hat die wieder eingescannt. Wo ich sagte, Moment mal, was machst du da? Und da hieß es doch, ja, aber hier ist doch der Prozess beschrieben. Wir müssen sämtliche Belege, die aus dem Ausland eingehen, einscannen. Dann habe ich gesagt, ja, aber die sind doch schon digital. Und dann hat er gesagt, ja, da hast du irgendwie recht. Aber das ist so dieses Mindset. Ne? Ich will damit niemanden bashen. Aber ich glaube, auch wenn wir da mal einen Schritt weiterdenken, uns na, aus einer gewissen selbstverliebten Komplexität lösen, dann wären wir in Deutschland schon deutlich weiter. Also es liegt nicht nur an der Gesetzgebung, das will ich damit sagen, sondern es liegt auch an den Leuten dahinter aktuell noch.
Welches Land in der EU ist uns denn da am weitesten voraus? Also wo hast du das Gefühl, Prozesse sind am besten optimiert, am stärksten digitalisiert? Wo können wir uns richtig was abgucken?
Ich glaube, muss man gar nicht so weit gucken. Wenn wir uns so diese baltischen Staaten angucken, na, also wie schnell du da so eine digitale Identität dir besorgen kannst, wie schnell du da eine juristische Person gründen kannst. Und die haben damals, quasi nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, haben die halt, sag ich mal, finde ich sagen, das, was wir in Deutschland hier falsch gemacht haben, richtig gemacht, aber die haben halt viel auf der grünen Wiese neu aufgebaut und denken eben auch, sag ich mal, sehr, sehr serviceorientiert. Ne? Und das sehe ich auch in Skandinavien. Die Finanzverwaltung dort überlegt eben auch immer, wie können die Unternehmen diese neue Regulierung eben auch, oder wie können wir zusammen mit den Unternehmen das Ganze lösen? Wohingegen wir hier in Deutschland überlegen, naja, keine Ahnung, wie machen wir es noch möglich kompliziert und so, dass es kaum einer versteht. Also insofern würde ich sagen, schaut euch gerne mal in die baltischen Staaten, schaut gerne mal nach Skandinavien, wie da die Finanzverwaltung und die Unternehmer zusammenarbeiten. Das ist ein ganz anderes Level.
Das nehmen wir direkt als Appell an alle, die jetzt in Berlin Regierungsverantwortung frisch übernommen haben und das dann ja auch umsetzen können. Ich glaube, ansonsten, du sprichst jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer wirklich aus dem Herzen. Und von daher ist es super, dass du dich nicht nur um dein eigenes unternehmerisches Schicksal kümmerst, sondern eben auch genau da an den richtigen Schaltstellen bist, um da auch entsprechend Druck zu machen. Schon klar, habt ihr natürlich auch ein eigenes Interesse dran, aber ich glaube, es ist was, wovon die ganze Branche gut profitieren kann. Und du hast es eben schon im Nebensatz, dein LinkedIn-Profil, kurz erwähnt. Das ist tatsächlich ein Link-Tipp für alle Hörerinnen und Hörer. Dir auf LinkedIn zu folgen, ist extrem informativ. Du hast da, finde ich, immer sehr, sehr klare, sehr, sehr deutliche Meinungen zu dem ganzen Thema. Können wir dir hoffentlich heute ein paar neue Follower bescheren. Ansonsten merke ich wieder mal eine der untererzählten Geschichten, die es so in diesem ganzen Amazon-Marktplatz-E-Commerce-Ökosystem gibt. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Firmen, die irgendwie 70 Millionen Euro Venture Capital eingesammelt haben. Erst recht nicht irgendwie von Excel und Tiger Global, was jetzt schon so Global Leading Names sind. Und diese Geschichten müssen wir einfach noch viel mehr erzählen. Ich bin mir ganz sicher, eure Reise geht da eigentlich erst los. Wir werden das hier weiter verfolgen. Noch mehr Infos zu Roger und zu Textu gibt's wie immer unter amazon.de/podcast. Wer noch mehr dieser Folgen dieser Art hören möchte, gibt uns ein Like überall da, wo es Podcasts gibt. Und dir, Roger, sagen wir vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Jan.
Hat Spaß gemacht und in dem Sinne schöne Grüße in die Nachbarschaft, in die Hamburger Speicherstadt.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.